Ich lese aus dem 13. Kapitel des Markus-Evangeliums die Verse 44 bis 46 und bitte die Gemeinde zur Lesung aufzustehen. Der Text ist überschrieben mit dem Satz: Der versteckte Schatz und die Perle. Die neue Welt, in die Gott euch ruft, ist wie ein Schatz, der in einem Feld vergraben war. Ein Mann findet ihn und deckt ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkauft er alles, was er hat, und kauft das Feld. Wer Gottes Einladung versteht, der handelt wie ein Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Wenn er eine entdeckt, die besonders wertvoll ist, verkauft er alles, was er hat, und kauft diese Perle. Amen.
Dieses Himmelreichsgleichnis, in dem Jesus das Reich Gottes vergleicht mit dieser einzigartigen, besonders wertvollen Perle, die es wert ist, dass der Perlenhändler dafür alles andere dran gibt, um dieses eine wertvolle, besondere, prunkvolle Stück zu erhalten. Oder der Schatz im Acker, unverhofft gefunden. Ein wahrhaft großer Schatz, den will ich unbedingt bekommen, schnell wieder zudecken, alles investieren, damit ich den Acker kaufen kann, damit der Schatz bei mir landet. Ja, so gesehen kann man sagen, diese Gleichnisse vom Himmelreich sind doch schnell erklärt. Klar doch, das Reich Gottes ist so unermesslich wertvoll, dass derjenige, der es für sich entdeckt, merkt, dass er wirklich einen unfassbar großen Schatz gefunden hat, der es wert ist, dafür alles einzusetzen. Und auf der anderen Seite dann das, was Heike gerade am Anfang erzählt hat, wenn die Leute so von außen auf Kirche gucken oder meinetwegen auch auf Baptisten, da laufen uns die Leute nicht gerade eben die Bude ein, um zu sagen, ich will unbedingt dabei sein in dieser wundervollen Gemeinde in Altreinickendorf. Sondern da kommen eher so Fragen wie, ja, warum dürfen die Frauen da keine Hosen tragen oder was machen die für komische Sachen? Wer weiß, wie viel da die Zeitgenossen investieren würden, um dabei sein zu können. Irgendwie ist doch da ein großer Unterschied. Empfinden wir das als Schatz, dabei sein zu dürfen beim Reich Gottes? Wir denken dabei beim Reich Gottes an drei Sachen. Erstmal, was ist das überhaupt, das Reich Gottes? Gibt es charakteristische Merkmale, an denen man das erkennen kann? Oder kurz gesagt, was macht den Schatz eigentlich zum Schatz? Nummer zwei, und wie kommt dann das Reich Gottes in die Welt hinein? Wie ist das gemeint? Wenn die Pharisäer Jesus fragen, ja, wann kommt denn das Reich Gottes? Und Jesus antwortet ihnen dann, Matthäus 17, Vers 20, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen, man wird auch nicht sagen, siehe hier oder siehe da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also schon da. Und dann Nummer drei, was passiert eigentlich, wenn das Reich Gottes so richtig ankommt bei uns? Spannend, okay. Nummer eins, was ist das Reich Gottes überhaupt? An welchen Merkmalen kann man das denn erkennen? Worin besteht es? Erstmal ganz allgemein. Das Reich Gottes ist da, wo alles nach Gottes Willen und entsprechend dem Wesen Gottes zugeht. Wir können uns das Reich Gottes also vorstellen wie ein Königreich, wo Gott durch Christus regiert, wo entsprechend in allen Dingen der Wille Gottes umgesetzt wird. Und dazu gehören zwei Dinge. Es geht sowohl darum, den Willen Gottes zu tun, als auch, dass man ja sich der Herrschaft Gottes unterstellt und seinen Willen als geltend anerkennt. Dazu ein kleines Beispiel. Wir hatten es ja gerade am Anfang von der Olympiade in Paris. Jetzt hat jemand die Idee und stellt fest, boah, Frankreich ist ein richtig tolles Land. Ich möchte gerne Franzose sein. Was macht er? Er stellt in seinem Garten einen Fahnenmast auf und hisst die französische Trikolore, schon mal das eine. Dann fängt er an, auf Französisch zu reden, fängt an, Französisch zu kochen. Guter Plan, tolles, leckeres Essen, unbedingt. Und er fängt an, in Deutschland nach dem französischen Gesetz zu leben. Naja, kann man machen, ist aber nicht so ganz einfach. Das kann nämlich schwierig oder vielleicht sogar unangenehm oder gefährlich werden. Weil derjenige, der in Deutschland nach dem französischen Gesetz lebt, die automatischen Schwierigkeiten bringt, oder? Klappt nicht auf Dauer gut. Was muss er denn machen, um Franzose zu werden? Er muss die französische Staatsbürgerschaft beantragen und dann auch tunlichst in Frankreich leben. Da kann er dann nach dem französischen Gesetz als Franzose leben. Um in unserem Beispiel zu bleiben, die Gesetzgebung des Reichs Gottes kann man ablesen an dem erklärten Willen Gottes, an dem, was Jesus getan hat. Denn Jesus hat gesagt, Johannes 5, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das heißt an der Stelle eine vollständige Einheit, Einmütigkeit, Übereinstimmung. Der Wille Jesu ist immer der Wille des Vaters. An der Stelle sind Vater und Sohn einfach eins. Und was ist der Wille Gottes? Klar, die 10 Gebote, können wir uns vorstellen. Gehört noch was dazu, so mehr so praktisch. Jesaja 61, 1 und 2. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen, ein Tag der Vergeltung für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten. Und noch eins, Jesaja 35. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Wenn wir jetzt mal in die Evangelien reingucken, sehen wir, Jesus hat all das genau gemacht. Jesus hat die Trauernden getröstet. Jesus hat den Elenden gute Botschaft gebracht, vom Erbarmen, von der Gnade Gottes. Er hat vielen Menschen, die in Krankheit und Sünde waren, geholfen, sie äußerlich und innerlich aufgerichtet. Er kam nicht, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen, hat dem Wort Gottes Geltung verschafft. Er hat Kranke geheilt. Besonders im Alten Testament sehen wir, dass Hilfe und Schutz für die Armen, für die Ausgestoßenen, für die gesellschaftlich Benachteiligten ganz elementar zum zentralen Willen Gottes gehört. Gott nimmt sich immer der Schwachen an. Er schützt die Rechte der Schwachen. Deshalb ist ja gerade im Alten Testament so oft die Rede von den Witwen und Waisen, die es zu schützen gilt, weil sie nun mal das schwächste Glied in der sozialen Gesellschaft sind. Und deshalb sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, weil es im Reich Gottes nämlich niemals um weltliche Entfaltung von Prunk geht, Machtdarstellung, sondern immer um die Entfaltung von Gerechtigkeit, Gnade, Erbarmen, Anteilnahme. Darum geht es. Genauso deutlich ist das andere. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Das heißt, tu das, was ich getan haben möchte. Mach dir die Werke Gottes zu eigen. Mach dir die Werte Gottes zu eigen. Unterstell dich seiner Autorität, seiner Herrschaft. Und dazu gehört auch ganz grundlegend, Gott zwingt niemandem seinen Willen auf. Nein, es gibt immer nur freiwillige Nachfolger. Dazu wird niemand gezwungen, sich im Verein Jesu Christi einzuschreiben. Nein, das macht Jesus nicht. Da gibt es nur Leute, die mit Überzeugung dabei sind. Nur Menschen, die freiwillig den Willen Gottes tun, weil sie freiwillig sagen, Jesus, du bist mein Herr, ich möchte das tun, was du gerne getan haben möchtest. Deshalb gibt es innerhalb des Reichs Gottes niemals so eine konfrontative, gewalttätige Machtanwendung. Daneben bleibt noch was anderes bestehen. Jesus hat auch außerhalb des Reichs Gottes die Möglichkeit, seine Macht und Autorität auszuüben. Denn Gott hat Macht über Himmel und Erde. Letztlich ist ihm alles untertan. Auch wenn es längst nicht immer danach aussieht, ich weiß. Dann aber erlebt man das Wirken Gottes als machtvolles Eingreifen. Auch dafür gibt es eine Menge biblische Beispiele. Das sind oft so markante Sachen. Die Sturmstillung auf dem See Genezareth. Die Austreibung von Dämonen, also von bösen Mächten. Da zeigt Jesus Autorität und Macht Gottes. Diese Machtausübung geschehen, indem Jesus ein gebietendes Wort spricht. Das reicht offensichtlich, weil sein Wort Kraft und Autorität entfaltet. Hier handelt Jesus sichtbar mit göttlicher Autorität gegen eine sich sträubende Macht. Aber Jesus setzt sich durch. Sein Wort hat das letzte Wort. Und das Heil Gottes kommt durch Jesus zum Zuge. Und allein die Art, wie Jesus seine Macht in Konfrontationen gebraucht, zeigt, dass es eben neben dem Reich Gottes noch ein anderes Reich gibt, das sich der Herrschaft Gottes und seinen Grundlagen und Prinzipien widersetzt. Da reden wir vom Reich des Bösen, vom Reich des Satans, auch wenn es heute unpopulär ist, darüber zu reden. Wir beten ja im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und an diesem Satz aus dem Vater unser merken wir schon, ja, im Himmel, da wo Gott regiert, regiert wirklich nur Gott und da geschieht sein Wille. Und wir beten darum, dass sein Reich auch bei uns Wirklichkeit wird. Weil bisher geschieht bei uns noch nicht in allen Dingen der Willen Gottes. Siehe Ukraine-Krieg und manches andere, was uns Angst und Not und Sorgen und dergleichen macht. Wir beten das, weil der Wille Gottes eben noch nicht in allen Dingen auf der Erde geschieht. Und damit sind wir beim wichtigen zweiten Punkt, nämlich, wie kommt denn nun das Reich Gottes in die Welt hinein? Wie geht denn das eigentlich? Kurz gesagt, das Reich Gottes kommt senkrecht von oben aus der Ewigkeit Gottes zu uns. Es kommt sozusagen wie der Blitz aus der Nacht. Was meine ich damit? Als Antwort. Wenn das Reich Gottes in die Welt hineinkommt, treffen tatsächlich zwei wesensmäßig völlig unterschiedliche Reiche aufeinander. Das heißt, es entsteht so eine Art Machtkampf, die eine Entscheidung provoziert. Als Beispiel erinnere ich uns an das Gleichnis, das Jesus erzählt hat vom Sauerteig. Matthäus 13. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Menge durchsäuert. Was heißt das? Der Sauerteig ist was völlig anderes als der ganze Bottich mit Mehl. Ist klar. Die haben völlig unterschiedliche Eigenschaften. Der Sauerteig kommt sozusagen von oben rein in den ganzen Bottich mit Mehl. Aber wenn die zwei aufeinandertreffen, gibt es nicht so eine Art friedliche Koexistenz. Tu du mir nichts, ich tu dir auch nichts. Nee, so ist es nicht. Sondern der Sauerteig fängt an, das ganze Mehl zu durchwirken. Spätestens in einer Stunde sieht man, dass da richtig was passiert. da fängt der Teig so richtig an zu brodeln, ja. Und nach einer Weile ist das ganze Ding alles Sauerteig. Das heißt, das Wesen des Reiches Gottes breitet sich aus. Ähnlich beim Gleichnis mit dem Senfkorn. Das Senfkorn ist nicht nur das kleinste und unscheinbarste Samenkorn, sondern eben das auch am schnellsten und am stärksten wachsende. Wenn das Senfkorn in den Boden fällt und es anfängt zu wachsen, wow, da sieht man richtig was. Da passiert richtig was. Da entsteht ein großer Baum, Jesus sagt so, noch als Schmankerl obendrauf, und schließlich nisten die Vögel des Himmels in seinen Zweigen. So groß wird das Ding. Die Aussage von beiden Gleichnissen geht in dieselbe Richtung. Wo das Reich Gottes in seiner Kraft in die Welt hineinkommt, da herrschen binnen kürzester Zeit völlig veränderte Zustände. Und zwar neue Zustände entsprechend dem Wesen Gottes, entsprechend dem Charakter des Reichs Gottes. Ähnliche Aussagen finden sich im Gleichnis von der wertvollen Perle, was wir gerade gehört haben, von dem Schatz im Acker. In diesen Gleichnissen wird auch eine Entscheidungssituation provoziert. Eine krasse Veränderung steht an. Diese eine wertvolle Perle ist so genial, da setzt sich alles für ein. Alles andere verschwindet im Vergleich dazu im Hintergrund. Ich muss diese eine wertvolle Perle bekommen. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Was passiert denn, wenn das Reich Gottes so richtig ankommt in der Welt? Ja, zunächst mal, wenn sich das Reich Gottes ausbreitet, wird notwendigerweise das andere Reich zurückgedrängt. Das stimmt. Wie das abläuft, sehen wir, auch wenn es doof ist zu sagen, beim Krieg in der Ukraine. Seit Monaten hören wir von heftigen Gefechten und es bewegt sich kaum etwas. Und wenn dann mal Geländegewinne erzielt werden, dann unter sehr hohen Opfern und vielen Toten, die wir beklagen. Das heißt, da ist heftiger Widerstand. Ein anderes Mal geschieht Geländegewinn auch im Krieg manchmal so nebenher. Ohne große Gegenwehr. Da marschiert man einfach ein und fertig. Hat es auch gegeben. Aber es gibt eben diese Unterschiede. Auch im Reich Gottes ist das so. Bei den Dämonenaustreibungen sieht man heftigen Widerstand und die Macht Gottes setzt sich durch. Aber als Jesus vor Zachäus steht, rennt er bei Zachäus offene Türen ein. Er hat sich zwar erst versteckt, aber als Zachäus dann merkt, dass er wirklich angenommen ist, da gibt es überhaupt kein Halten mehr. Kein Widerstand, im Gegenteil, er läuft mit wehenden Fahnen über zu Jesus. So dankbar, dass er diesen Schatz gewonnen hat. Endlich ist da jemand, der mich nicht verurteilt, der mich annimmt, wie ich bin. Großartig. Jesaja 61. Er hat mich gesandt, zu verkündigen den Gebundenen, dass sie frei sein sollen. Und da werden die belasteten Menschen frei und auch Zachäus wird frei. Er ist dankbar, dass er im Reich Gottes ankommen darf. Durch alles das, was Jesus tut, seien es nun mal Krankenheilungen oder Predigten oder Zeichenhandlungen oder Dämonenaustreibungen, Wundertaten, Predigten über Gerechtigkeit und Gnade Gottes, das sind allesamt Beispielsituationen, in denen Jesus zeigt, schaut her, so habe ich mir das vorgestellt mit euch. So sieht das aus, wenn Gnade Gottes bei einem Menschen wirklich ankommt. Schaut euch mal an, wie das bei Zachäus nachher aussieht. Oder bei den Leuten, die gesund geworden sind von irgendwelchen Krankheiten. So soll das doch eigentlich sein, sagt Jesus damit. Und alle diese Taten von Jesus sind kein Beiwerk, keine Nebensächlichkeit, sondern alle diese Dinge, die Jesus tut, die sind buchstäblich das Reich Gottes. Weil da beispielhaft sichtbar wird, hier hat Jesus das Sagen. Hier geschieht Gottes Wille. Schaut her, so sieht es aus, wenn Gott regiert. Es ist zum Segen für alle, die beteiligt sind. Gerechtigkeit wird aufgerichtet, Gnade wird aufgerichtet, Barmherzigkeit Gottes wird hochgehalten. So hat Gott sich das vorgestellt mit euch. Das ist Reich Gottes zum Anfassen. Hier wird aus Theorie Praxis. So soll das sein, liebe Leute. Und wer Mitglied im Reich Gottes werden will, muss auch zum Reich Gottes passen. Ist doch klar, oder? Sünde und Schuld passen nicht ins Reich Gottes. Darum ist es nötig, das Sündenproblem zu lösen. Ja, natürlich. Das geschieht durch die Vergebung, die Jesus uns gibt. Dazu gehört, dass man Jesus annimmt und sagt, ja, Jesus, ich möchte, dass du mir vergibst, weil ich brauche das. Ich nehme das jetzt an. Danke, dass du mir das schenkst. Dazu hatte damals übrigens auch Zachäus ja gesagt. Ne? Erst hat er sich ja oben auf dem Baum versteckt. Aber als Jesus dann vor ihm steht und er mit ihm wirklich ins Gespräch kommt und er ihn nicht verurteilt, da gab es kein Halten mehr für Zachäus. So schnell lässt doch auch nie jemand vom Baum runterklettern sehen. Und natürlich hat er Jesus zu sich nach Hause eingeladen, natürlich doch. Das war das Beste, was ihm passieren konnte. Jesus macht gleich ganze Sache und nimmt Jesus in sein Haus auf. Einfach so, ohne Kampf, weil er gemerkt hat, es ist große Erlösung, dass Jesus bei mir ist. Und wisst ihr, in dem Moment passte Zachäus auch ins Reich Gottes, weil er erfahren hatte, Gott hat meine Schuld vergeben. Da war er der Sünder, dem seine Sünde vergeben worden war. Und so passt selbst ein Sünder wie Zachäus auf einmal ins Reich Gottes, weil er die Vergebung seiner Schuld erfahren hat. Und ihr Lieben, das ist dann der Moment, wo Zachäus merkt, dass er diesen riesengroßen Schatz gewonnen hat. Er hat alles eingesetzt, wie bei dem Gleichnis mit der wertvollen Perle, und hat gleichzeitig alles gewonnen. Das ist die Szene, die im Gleichnis von dem Kaufmann mit den wertvollen Perlen beschrieben wird. Dieser Händler verkauft alles, was er hat, um diese eine wertvolle Perle, um alles in der Welt neu ja zu bekommen. Warum? Weil sie es wert ist. Das Reich Gottes ist es wert. Wenn du einmal Gnade, Vergebung, Erbarmen Gottes erlebt hast, weißt du, das ist es wert. Es ist alles wert, dabei zu sein, Teil zu sein bei der Gemeinde Gottes, da wo alles nach dem Willen Gottes zugeht, weil das der Raum ist, wo dein Leben aufblüht und reich beschenkt wird. Was kommt dabei raus? Freude. Riesengroße Freude. Zachäus erzählt es überall rum. Die Leute, die gesund geworden sind, erzählen es auch überall rum. Da kann keiner den Mund halten, weil sie alle gemerkt haben, sie haben den Schatz ihres Lebens. Das wünsche ich jedem von euch. Amen.